Es ist immer wieder eine Freude, bei euch zu sein, eure Gesichter zu sehen. Es ist immer ermutigend und ich freue mich auch immer wieder zu sehen, was Gott hier tut bei euch. Und ja, ich hatte schon gesagt, unsere Familie oder mein ganzer Rückhalt ist heute zu Hause. Genau, die wären sehr gerne dabei gewesen, aber aktuell liegen leider fast alle flach. Ich freue mich heute mit einem Thema zu euch zu kommen, das mir ein sehr großes Anliegen ist und das mich in den letzten Jahren nachhaltig geprägt hat. Und zwar ist das Thema Behüte dein Herz. Anfang letzten Jahres habe ich dieses Buch hier gelesen, da war ich krank, hatte viel Zeit, und dann habe ich dieses Buch gelesen, Behüte dein Herz. Und hier dreht es sich um den Vers, wir haben es eben auch beim Liederbuch unten gesehen, den Vers aus Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das hat der Puritaner John Flavel geschrieben. Und das Jahr, ich muss sagen, das Jahr, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, war sehr demütigend für mich. Dankeschön. Es war sehr demütigend. Und so offenbarend. Es hat einfach so vieles in meinem Herz offenbart. Es war so aufmerksam darauf, zu sehen, zu hören, was kommt aus meinem Herzen, wenn wir an der Arbeit sind, wenn wir zu Hause sind, im Umgang mit der Frau, im Umgang mit den Arbeitskollegen. Wie geht es mir, wenn eine Stresssituation da ist? Was kommt aus meinem Herzen raus? Ich werde später einige Beispiele von mir nennen. Wie reagiere ich auf Enttäuschung? Was offenbart sich in diesen Situationen? Was kommt aus dem Herzen raus? Und mein Fazit aus dem Jahr war, ich brauche Gnade. Ich bin so auf diese Gnade angewiesen und Gott sei Dank ist die Gnade jeden Morgen neu. Und so die wichtigste Aussage aus diesem Buch, was ich mir so mitgenommen habe, auch in Bezug auf diesen Vers ist, die wichtigste Aufgabe von uns Christen ist das Behüten unseres Herzens. Und ich denke, die Bibel stimmt dem auch absolut zu. Und mein Anliegen heute ist es, dir neu wichtig zu machen, dass wir auf unsere Herzen Acht geben. Daniel hat es vorhin zu den Kindern schon gesagt, vielleicht ist heute nicht viel Neues. Vielleicht ist für euch heute auch nicht viel Neues dabei. Aber eine Erinnerung. Ich möchte dir diese Wichtigkeit nochmal neu bewusst machen. Weil das Thema ist an sich schon hart. Und es ist aber auch befreiend zugleich. Es geht so tief, es geht bis an den Kern. Es geht bis zu unserem Herzen, bis zu der tiefsten Stelle. Und das kann sehr demütigend und auch peinlich sein. Aber wir sind nicht mittellos und Gottes Gnade ist größer und das möchte ich uns vor Augen führen. Deswegen möchte ich dir diesen Auftrag ganz neu wichtig machen. Hab Acht auf dein Herz, schau auf dein Herz und behüte dein Herz. In diesem Vers geht es nicht zuallererst um unser Organ. Ja, es geht hier nicht darum, du sollst jetzt im nächsten Jahr mehr Sport machen und dich gesünder ernähren. Das kann gut sein, ist aber nicht hier gemeint. Wenn die Bibel über das Herz spricht, dann ist es der Ort, wo unsere Prinzipien sitzen. Da sitzen meine Prinzipien, mit welchen wir dann auch Entscheidungen treffen. Ja, da sitzen die Gedanken, die Motive, meine Wünsche, meine Einstellungen. Paulus nennt es in den Briefen auch den inneren Menschen. Es ist der innere Mensch. Ja. Und all das, ja, meine ganzen Prinzipien, meine Werte, meine Gedanken, meine Motive und Wünsche, die soll ich behüten. Und warum das so wichtig ist und was das für Folgen hat, darum soll es heute gehen. Und ich lese nochmal diesen Vers vor. Sprüche 4,23, vermutlich kennen den die meisten auch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Der erste Punkt, den ich hier anführen möchte, ist, Gott ist es ein größeres Anliegen als dir selbst. Gott ist dein Herz wichtiger als dir selbst. Gott hat es aufschreiben lassen. Ihm war es so wichtig, dass wir das in der Schrift lesen und dem nachkommen. Und wie hat er es denn aufschreiben lassen? Mit einer Betonung. Mehr als alles. Es ist eine Ausdrücklichkeit. Ihm ist es so wichtig. Mehr als alles. Es ist Gott wichtig und er muss uns dazu auffordern. Und das zeigt auch, wie wenig wir uns vielleicht manchmal um unser Herz kümmern. Wir lassen Dinge in unser Herz rein oder wir hören oder schauen uns Dinge an, die unser Herz so stark beeinflussen. Und Gott warnt uns und sagt, behüte dein Herz. Und dass Gott das Herz am wichtigsten ist, das zeigt auch Gottes Verhalten in der Bibel. Er war nie an einer äußeren Form oder an einer Tätigkeit an uns interessiert, die losgelöst war von unserem Herzen. Das Herz ist immer das, was Gott am meisten interessiert. Wir haben es heute in der Bibellese in Markus 7 gehört, im Vers 6. Da sagt Jesus zu den Pharisäern: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Das Volk redet Worte über Gott, es sagt gewisse Dinge über Gott, es soll Gott ehren, und von außen betrachtet erweckt es auch wirklich den Anschein, da ehrt jemand Gott. Ein Anschein. Aber Gott schaut hinter die Kulissen, Gott schaut in unsere Herzen und er sieht die Motive, er sieht ja die wahren Absichten, er sieht die Motivation dahinter. Und Jesus schlussfolgert hier und sagt, das sind Heuchler. Die reden das eine, aber im Herzen ist was ganz anderes. Sie reden das, was sie nicht wirklich meinen. Sie geben etwas nach außen hin vor, was sie gar nicht sind. Erkennen wir uns da auch manchmal wieder? Etwas der Welt vortäuschen, vielleicht irgendwie ein gutes Bild abzugeben, aber das entspricht gar nicht meinem Herzen. Gott interessiert nicht die äußere Handlung, auch aber nicht losgelöst von unserem Herzen. Ihm ist die Einstellung wichtiger, das Herz. Es gibt auch im Matthäusevangelium einen Text über die Pharisäer, wo Jesus dann zu den Pharisäern spricht: Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein wird. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Also auch hier kritisiert Jesus sehr hart und es ist schmerzhaft, dem zuzuhören. Ich will die Gesichter der Pharisäer nicht gesehen haben, die waren verärgert. Aber sie haben nur auf ihre Außendarstellung geachtet, nur darum, wie Menschen über sie denken. Was denken Menschen, was für ein Bild gebe ich ab, wie stehe ich vor den Menschen? Und völlig egal, wie sie vor Gott stehen. Aber ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft wird in das reingesteckt, was damit es nach außen einen guten Eindruck erweckt. Aber Jesus lässt sich von dieser Fassade nicht täuschen. Er schaut auf das Innere und er sieht Raub, Unenthaltsamkeit, er sieht tote Gebeine. Also so beschreibt er das. Es ist einfach ein Armutszeugnis, ein so trauriges Bild. Und das Schlimme ist, ihre Herzen sind im totalen Widerspruch zu ihrem Verhalten. Heuchler und Betrüger nennt Jesus sie. Und Gott kannst du eben nicht täuschen, weil Gott ist ein Kenner der Herzen. Er sieht bis auf unser Innerstes. Und vielleicht ist die bekannteste Stelle dazu die aus 1. Samuel 16, Vers 7. Da bekommt Samuel von Gott den Auftrag, ein neuer König. Du sollst einen neuen König einsetzen. Oder salben, besser gesagt. Und Samuel weiß so viel, es ist einer der Söhne von dem Isai. Ja, einer von den Söhnen. Und so geht er dorthin und Gott hat interessanterweise im Vorfeld nicht gesagt, wer von den Söhnen der König sein wird. Und er lässt Samuel hier auch gewissermaßen auflaufen und er deckt so seine Denkweise auf. Und das ist so ein bisschen ein Vorbild auch für uns oder eine Warnung. Es heißt nämlich dann, Gott redet zu Samuel in 1. Samuel 16, Vers 7, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Sieh nicht auf sein Aussehen, nicht auf seinen hohen Wuchs. Kurz zuvor war der König Saul der König und er war ein großer Mann. Und vermutlich geprägt von diesem Bild eines Königs kommt Samuel jetzt zu dem Isai und sucht jemanden, der genauso ausschaut. Aber Gott warnt ihn, schau nicht darauf. Und Gott zeigt Samuel, dass der Mensch auf das sieht, was er vor Augen hat. Aber Gott schaut auf das Herz. Gott ist das Herz wichtiger. Samuel dachte vermutlich, der König muss doch Eindruck erwecken. Es muss einer sein, der vorangeht, der groß ist, der einfach einen imposanten Eindruck macht. Aber Gott ist das Herz viel wichtiger. Gott ist um dein Herz besorgt. Er ist um die Herzen der Menschen besorgt. Also, das ist der erste Punkt. Gott ist um dein Herz besorgt. Ihm ist dein Herz wichtiger. Und das zweite ist, du kannst es nicht allein. Um das Herz zu behüten, brauchst du eine Vorbedingung. Solange dein Herz nicht neu gemacht ist, kannst du durch kein Mittel, durch kein Bemühen oder Behüten dein Herz wieder in richtiger Beziehung zu Gott bringen oder kannst du in richtiger Beziehung zu Gott stehen. Die Voraussetzung ist die Wiedergeburt, dass dein Herz neu gemacht ist. In Jeremia 17, Vers 9 steht, das Herz, betrügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Wer kennt sich mit dem Herzen aus? Wir nicht. Unser Herz ist trügerisch, wir können es nicht verstehen. Du kannst nicht einmal dein eigenes Herz verstehen. Und es ist auch unheilbar. Also du kannst es nicht irgendwie heilen. Du brauchst ein neues Herz. Und im nächsten Vers heißt es dann, in Vers 10, noch immer in Jeremia 17, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. John Flavel sagt hier in seinem Buch, fleischlich gesinnte Menschen, die sich auf äußere Formen konzentrieren, schenken dem Behüten des Herzens keine Beachtung. Man kann sie nicht dazu bringen, mit ihrem Herzen Zwiesprache zu halten. Sie sehen nicht ihr Herz, sie schenken dem keine Beachtung, sie sehen auch keine Notwendigkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Herz und dass das Leben eines Ungläubigen zuerst aus der Finsternis in das Licht gebracht wird, damit er zur Sündenerkenntnis kommt. Vorher ist es nur äußere Verhaltenskosmetik. Bevor diese Erkenntnis nicht da ist, sind alle Veränderungen nichtig. Man kann sich kleiden wie ein Christ, man kann sich vielleicht verhalten wie ein Christ, man kann reden wie ein Christ, aber es macht einen nicht zu einem Christ. Ein Wolf kann sich kleiden wie ein Schaf, kann sich vielleicht verhalten wie ein Schaf und kann vielleicht die Laute geben wie ein Schaf, bleibt aber immer noch ein Wolf. Übrigens trifft das auch auf Mann und Frau zu. Ein Mann kann sich vielleicht benehmen oder reden wie eine Frau oder kleiden, macht ihn aber immer noch nicht zu einer Frau. Er bleibt ein Mann. Das ist nur äußere Verhaltenskosmetik. Du brauchst die Wiedergeburt. Und John Flavel nennt es hier so schön eine Wiederherstellung der Seele nach dem Ebenbild Gottes. Wir wissen, unsere Seele, Adam und Eva hatten anfangs eine Harmonie mit Gott, die wir nicht kennen. Oder die der Mensch von Geburt an nicht kennt. Aber wir sollen diese Harmonie soll wiederhergestellt werden durch die Wiedergeburt. Und im Alten Testament wurde dieses neue Herz schon prophezeit, in Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das neue Herz, diese Wiedergeburt wird prophezeit. Ein neues Herz, das auf Gott ausgerichtet ist. Im 2. Korinther, Kapitel 5, da heißt es, wenn wir in Christus sind, also wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns stellvertretend gestorben ist, dann sind wir eine neue Schöpfung. Dann haben wir die gleiche Gerechtigkeit vor Gott wie Jesus Christus selbst. Jesus macht alles neu. Und der Spurgeon, der sagt es so schön, der beschreibt die Wiedergeburt, das fleischerne Herz ist zartfühlend für den Willen Gottes. Es ist zartfühlend für den Willen Gottes. Es ist ausgerichtet auf den Willen Gottes. Es ist sensibel dafür. Ein steinernes Herz ist tot dafür, hat gar kein Empfinden für Gottes Willen. Aber das fleischerne Herz ist sensibel, zartfühlend. Damit beginnt das geistliche Leben, mit einem neuen Herzen. Interessanterweise ist das Herz das erste Organ, das im Körper während der Embryonalentwicklung angelegt wird. Und damit ist auch das Herz-Kreislauf-System das erste funktionsfähig ausgebildete System beim Menschen. Wenn eine Frau schwanger ist und zum Ultraschall geht, das Erste, wonach geschaut wird, schlägt das Herz. Das ist das Wichtigste. Schlägt zunächst das Herz. Ist da Leben da? Sobald das Herz schlägt, ist Leben da. Das ist übrigens auch gesetzlich so geregelt. Solange das Herz schlägt, ist Leben da. Es gilt bei Koma-Patienten, solange das Herz schlägt, und gilt eigentlich auch für das ungeborene Leben im Bauch der Mutter. Und somit ist das Herz das Erste, womit das geistliche Leben auch beginnt. Es wird nicht zuerst der Körper gebildet mit all den Organen und am Ende pflanzt man so ein Herz rein, nachdem die Nerven und alles schon ausgebildet sind. Nein, zuerst kommt das Herz. Es beginnt mit dem Herzen. Genauso auch im Geistlichen. Nicht mit einer äußerlichen Veränderung oder einer Verhaltensänderung. Es beginnt im Kern mit dem Herzen. wir haben bei uns in der Gemeinde eine Jugendliche und ich bin ihr einmal also in der Gemeinde dann am Sonntag so an ihr vorbeigelaufen, habe ich mich gefragt, irgendwas ist anders, irgendwas ist da passiert. Ich konnte es nicht benennen, es war positiv, irgendwas ist passiert. Und ich weiß nicht, wann ich es erfahren habe, ob es an dem Sonntag war oder kurz danach. Ich habe erfahren, dass sie sich bekehrt hat. Und es war so unfassbar für mich. Hat eine innere Veränderung stattgefunden und es zeigt sich auch äußerlich. Es darf auch eine Ausstrahlung haben, aber es beginnt immer im Inneren. Also Gott hat ein Interesse an unserem Herzen, dass wir uns darum kümmern. Und Gott beweist es auch, indem er uns all das Notwendige gegeben hat, um ein neues Herz zu geben. Und unser Auftrag ist es, das Herz zu bewahren. Also anfangs liegt der Fokus darauf, das Herz soll für den Herrn gewonnen werden, aber danach soll der Fokus darauf liegen, es bei Gott zu bewahren. Und was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet bewahren? Das Herz mit allen Mitteln, die uns von Gott gegeben sind, vor Sünde zu bewahren und die reine direkte Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten. Ich wiederhole das nochmal. Also bewahren bedeutet, das Herz mit allen Mitteln, die von uns von Gott gegeben sind, vor Sünde zu bewahren und die reine direkte Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten. Sünde verwirrt uns nämlich. Sünde verwirrt unsere Herzen und will uns immer von der Ausrichtung auf Gott wegbringen. Sünde will uns immer von Gott abbringen, also den Blick von Gott abwenden und so auch unsere Gemeinschaft mit Gott stören. Sünde stellt sich also immer zwischen uns und Gott. Sie ist nicht einfach passiv in unserem Leben, wir können sie so als einen treuen Begleiter tolerieren, sondern sie ist immer ein aktiver Störfaktor. Sünde stört immer, raubt uns Freude, stiftet Unruhe, Unfriede. Und deswegen dürfen wir Sünde nie leichtfertig nehmen, nie leichtfertig tolerieren oder auch gleichgültig sein und auch schon gar nicht kleinreden. Wir haben alle mit Sünde zu kämpfen, davon bin ich überzeugt. Aber wir dürfen es nicht kleinreden. Und dieses Argument, wir sind doch alles nur Menschen, zählt nicht. Natürlich sündigen wir alle und da haben wir alle Verständnis und sollen gnädig miteinander umgehen. Aber wir dürfen es nicht kleinreden, weil wir wurden durch Gottes Gnade in einen heiligen Stand gebracht und unser Auftrag ist es, unsere Herzen in diesem Zustand zu bewahren, nahe bei Gott. Und damit ist nicht gemeint, dass unsere Rettung jetzt in unserer Hand liegt. Es geht um Gemeinschaft mit Gott. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht hier nicht um die Errettung, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist es, die Beziehung, diese direkte Beziehung zu Gott zu bewahren. Weil eben die Welt kein sicherer Ort für unser Herz ist. Die Welt ist kein sicherer Ort für unser Herz. Mit all ihren Einflüssen. Deswegen sollen wir es behüten. Und das ist anstrengend. Es kostet Kraft. Auch wenn die Kraft von Gott kommt. Gott hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist und dass er uns auch die notwendige Kraft gibt und dass wir nichts aus uns heraus tun können. Wir sollen es aus Gottes Kraft tun. Aber wir sollen eben nicht träge und faul sein, sondern unsere Herzen aktiv behüten. Ich verstehe, dass manchmal, wenn wir zu so Aktivismus aufgefordert sind, das widerstrebt einigen. Aber wenn wir uns das Wort behüten mal genauer anschauen, was tut ein Hirte? Ich hoffe, wir haben nicht die Vorstellung von einem Hirten, dass er irgendwo auf der Wiese liegt und mit der Harfe ein bisschen klimpert. Das ist nicht die Aufgabe von einem Hirten. Die Schafe zu hüten ist etwas sehr Aktives, wo man sehr aufmerksam sein muss. Man hat Gefahren von außen. In Deutschland wahrscheinlich nicht, aber wilde Tiere, wobei mittlerweile wieder schon, ja. Wilde Tiere, vielleicht auch das Unwetter, dann haben wir Gefahren von innen, ja, Streit zwischen den Tieren vielleicht, dass ein Tier mal ausbricht oder Krankheiten, die unter den Tieren entstehen. Gefahren unterwegs. Wenn der Hirte sich einfach hinlegt und ein Nickerchen macht, kann seine Schafherde einen schweren Schaden davontragen. Als wir vor knapp 4 Jahren hier nach Kleinsendelbach gezogen sind, hatten wir zum ersten Mal einen eigenen Garten, meine Frau und ich. Und wir haben im ersten Jahr gleich motiviert angefangen und da war schon ein Beet vorbereitet und alles und wir haben großzügig ausgesät und dann einfach mal in Ruhe gelassen. Und kurz danach haben wir dann gesehen, unsere ganzen Salate sind abgefressen, die sind zum Teil abgefroren, weil wir zu früh dran waren. Und wir haben gesehen, es funktioniert nicht. Und dann haben wir mitbekommen, dass bei uns im Garten ganz viele Wühlmäuse sind. Okay. Das heißt, ich war motiviert, ich habe ein Hochbeet angelegt und unten einen Nagerschutz. Und dann haben wir das, im nächsten Jahr haben wir das in so einem Hochbeet probiert. Und geschützt vor diesen Wühlmäusen waren wir jetzt wieder motiviert und haben wieder einiges angepflanzt. Diesmal habe ich aber die Nacktschnecken, genau, die habe ich unterschätzt. Und ein paar Nächte und unsere Salate waren schon wieder abgefressen. Und so mussten wir Jahr für Jahr neue Erfahrungen machen, was wir tun müssen, um unser Gemüse im Garten zu schützen. Und mittlerweile funktioniert das ganz gut. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte, nach ein paar Jahren. Aber so mussten wir immer wieder neue Vorkehrungen treffen. Und gerade mit den Nacktschnecken, wer einen Garten hat, der kennt das Problem. Wenn du da nachlässig bist, dann kannst du deine Ernte vergessen. Du musst dranbleiben. Über die ganze Zeit hinweg. Und ich bin dann zum Teil um 10 Uhr abends immer wieder raus und habe die Schnecken eingesammelt, weil es war alles voll. Und das über einen Monat oder zwei Monate lang. Es war eine Arbeit. Und das, genauso ist es auch mit unserem Herzen. Auf unser Herz kommen immer wieder neue Herausforderungen zu, neue Probleme, neue Dinge, die wir angehen müssen. Und vielleicht hat man dann eine Sache so ein bisschen im Griff oder man bewahrt das Herz vor der einen Sache, dann kommen neue Dinge. Also es ist auch ein Reifeprozess, so wie es bei unserem Beet war. Wir mussten immer wieder lernen und so lernen wir auch mit unserem Herzen. Aber es ist eine Arbeit. Wir müssen aufmerksam sein. Wir müssen schauen, was passiert in unserem Herzen. Was für Gefahren lauern denn für unser Herz? Und so sollen wir einfach aufmerksam sein, weil unser Herz eben kein sicherer Ort für unser Herz ist. Die Welt ist kein sicherer Ort für unser Herz. Überall lauern Gefahren, die unser Herz angreifen wollen. Und in Johannes 17, das ist ein so schönes Kapitel, kurz vor der Kreuzigung, betet Jesus für die Jünger und auch für die Jünger, die dadurch entstehen werden, für die Christen, für die ganze Christenwelt eigentlich. Er betet für sie und er sagt, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und Jesus betet um Bewahrung. Jesus betet für uns um Bewahrung. Und dessen sollen wir uns einfach bewusst machen. Wir sind in einem geistlichen Kampf, aber wir sind nicht mittellos. Ich möchte, dass du dich darauf einstellst, dass das kein Spaziergang ist. Es ist eine fortwährende Arbeit und wir sind alle gemeinsam unterwegs. Alle gemeinsam, jeder von uns ist betroffen. Und erst, wenn unsere Zeit auf dieser Erde vorbei ist, dann ist auch diese Arbeit vorbei. Und wir kämpfen nicht alleine. Ich will das nicht nur auf uns Menschen ablegen. Gott verspricht uns seinen Beistand. Gott verspricht uns die notwendige Kraft und die Stärke dafür. Aber der Auftrag gilt uns, behüte dein Herz. Wir haben die Verantwortung dazu. Es gibt keine Zeit oder keinen Umstand in unserem Leben, an dem wir diese Arbeit unterlassen dürfen oder einfach vergessen dürfen. Weil Unachtsamkeit kann uns hart treffen. Wir kennen das Beispiel von David und Bathseba. Und ich weiß, es ist ein häufig erwähntes Beispiel, aber es zeigt einfach so drastisch, was Sünde in unserem Leben bewirken kann. Es ist wie eine Abwärtsspirale. Wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn wir nicht Acht haben auf unser Herz, dann zieht es uns nach unten. Eine Sünde folgt der nächsten und der verstrickt sich immer mehr. Deswegen ein schwacher Moment oder Nachlässigkeit kann so viel Schaden anrichten. Und deswegen ist es das wichtigste Werk im Leben eines Christen. Weil ohne diese Aufgabe beruht unser Glaube nur auf äußeren Formen. Da geht es nur um unser Verhalten, nur das, was wir nach außen hin darstellen. Und ich betone nochmal, das Behüten unseres Herzens ist keine Handlung, mit der wir uns selbst retten. Du bist gerettet, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst. Aber obwohl das Herz durch die Wiedergeburt eine neue Ausrichtung hat, eine neue Gesinnung für Gottes Werte, für Gott, bringt die Sünde unsere Ausrichtung immer wieder aus der Fassung, immer wieder. In Hiob 11, Vers 3 heißt es, da sagt Hiob, wenn du dein Herz fest ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, also das Herz fest ausrichten. Oder auch in Hebräer 13, Vers 9, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Wir sollen unser Herz durch Gnade festigen. Das heißt, dass unser Herz geneigt ist, abzuweichen von der Ausrichtung, also von dieser Ausrichtung abzukommen. Und so dürfen wir unsere Herzen nicht einfach sich selbst überlassen. Vielleicht hilft das Beispiel von einem Boot uns ein wenig. Ein Boot fährt mit einem Kompass und der Steuermann, der muss es immer wieder ausrichten, weil da kommen Wellen, da kommt Wind und er muss ständig auf den Kompass schauen. Er muss es immer wieder neu ausrichten. Das ist nicht wie beim Auto, du hältst das Lenkrad und das fährt immer gerade, weil gerade auf dem Wasser, da kommen so viele Einflüsse und Strömungen und Wind und was nicht alles. Und da muss man immer wieder neu nachjustieren, neu ausrichten, lenken. Es muss ständig gelenkt und korrigiert werden. Ja. Und genauso auch unser Herz. Da sollen wir immer wieder prüfen, welche Ausrichtung hat mein Herz? Wie ist mein Herz ausgerichtet? Worauf schaut mein Herz? Wie sehen meine Prinzipien aus? Wie treffe ich meine Entscheidungen? Vielleicht möchte ich noch etwas praktischer werden. Vielleicht ist das Thema irgendwie für sich nicht so ganz greifbar. Oder vielleicht fühlst du dich auch nicht angesprochen. Aber ich bin überzeugt, dass wir alle angesprochen sind. Deswegen vielleicht etwas konkreter. Wenn es um deine Gedanken und Motive geht, wenn es um deine Wünsche geht, wie sieht es mit deinen Gedanken aus? Gibt es Gedanken, die du bereust oder bedauerst? Gibt es Gedanken, die vielleicht immer wieder kommen? Neid, Zorn, Hass, Sorgen, sexuelle Gedanken, Ängste. Vielleicht hast du auch Gedanken, gegen die du schon gar nicht mehr ankämpfst, denen du einfach freien Lauf lässt. Denkst du über Gott nach? Sind deine Gedanken erfüllt mit Gott? Oder was denkst du über Gott? Spielt er eine Rolle in deinen Gedanken? Oder unsere Einstellungen? Was ist mit unserer Einstellung mit Gott gegenüber? Ist er der Herr in deinem Leben? Oder wie ist deine Einstellung vielleicht als Ehemann? Bist du bereit, deine Frau bedingungslos zu lieben? Oder als Ehefrau ordnest du dich deinem Mann unter oder bist du ihm eine Gehilfin? Wie ist deine Einstellung gegenüber deinem Chef oder auch vielleicht gegenüber deinen Lehrern? Wie ist deine Einstellung zur Gemeinde, zu den Geschwistern in der Gemeinde? Bist du bereit, aktiv mit dabei zu sein, mitzudienen oder hast du eher eine bedienende Haltung? Ja, ich nehme gerne, lasse andere gerne dienen. Was sind deine Wünsche? Sind sie auf Gott ausgerichtet oder eher ich-zentriert? Meine Wünsche, es geht um meine Bedürfnisse. Suchst du eher Anerkennung und Bestätigung oder suchst du Gottes Ehre, dass Gott geehrt wird in deinem Leben? Wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn du vielleicht von deinem Ehepartner enttäuscht wirst? Oder vielleicht von deinem Vorbild, vielleicht jemand, der dir wichtig ist oder ein Freund von dir enttäuscht dich? Was macht es mit unserem Herzen? Oder wenn jemand seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist, vielleicht sein Versprechen auch nicht gehalten hat oder lieblos mit uns umgegangen ist. Vielleicht wurden wir ausgegrenzt. Was passiert in meinem Herzen, wenn unerwartet Kosten entstehen? Zum Beispiel ein Autounfall. Und es kostet wieder viel Geld, eine Reparatur am Haus, vielleicht irgendeine Zahnarztrechnung. Oder was passiert, wenn ich keine Zeit mehr für mich habe, für meine Hobbys, wenn ich nicht mehr meinen Wünschen nachkommen kann, sondern ich immer nur ständig anderen dienen muss? Manchmal leben wir mit gewissen Gedanken, mit gewissen Einstellungen oder Motiven und sind uns gar nicht bewusst, wie schädlich das für unser Herz ist und wie schädlich das auch auf unsere Beziehung für Gott auswirkt. Und vielleicht wundern wir uns manchmal, wir haben gar keine Freude, wir haben keinen Frieden im Herzen, kein Verlangen nach Gott. Aber vielleicht, weil wir auch gar nicht mehr so darauf geachtet haben, was wir in unsere Herzen reingelassen haben, dass wir unsere Herzen gar nicht mehr überprüfen oder reflektieren. Das Thema ist so relevant für uns, für unsere Beziehung zu Gott, zum Herrn, sodass wir uns immer wieder überprüfen sollten. Und vielleicht hat es dich überführt und dir ist bewusst, dass du in einigen Bereichen versagt hast. Dann ist die Erkenntnis ein erster guter Schritt. Vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben, aus meinem Alltag. Ich war mal mit unseren älteren beiden Kindern einkaufen und ich war selber von der Arbeit ein bisschen müde. Und dann stehe ich da an der Kasse und ich habe diese Lidl-App. Ja, da kriegt man noch ein paar Prozente. Und ich habe die Kinder gebeten, weil es war ein großer Einkauf, geht bitte schon mal durch und wartet dort. Klare Anweisungen gegeben, wie die sich zu verhalten haben. Und dann laufen die da hin und ich sehe schon, die klettern da hinten auf diese Ablage drauf und machen da wieder Unruhe, sind laut, stören. Ich bin mit meinem Handy beschäftigt, weil die Lidl-App irgendwie nicht funktioniert. Also irgendwie bin ich auf einmal ausgeloggt. Hatte ich auch noch nicht. Also mit einer Hand versuche ich das zu organisieren, mit der anderen Hand lege ich aufs Kassenband. Und in dem Moment zerreißt mir der Sack von Kartoffeln und die Kartoffeln fallen in den ganzen Wagen. Und das war für mich gerade eine Phase, wo ich dieses Buch gelesen habe. Und es war so spannend zu sehen, was macht das mit meinem Herzen? Nur so ein ganz praktisches Beispiel, ihr kennt es vermutlich. Aber gerade in solchen Situationen, in sogenannten Heißwassersituationen, merken wir, was kommt in meinem Herzen hervor? Flippe ich aus, raste ich aus und lasse meinen Unmut freien Lauf, schrei zu den Kindern und, oder wie reagiere ich? Weil eine halbe Stunde später schaue ich auf die Situation zurück und kann darüber lachen. Aber gerade in diesem Moment, was offenbart sich in meinem Herzen? Und das ist gut, wenn wir einfach erkennen, wo einfach falsche Dinge in unserem Herzen sind und hervorkommen. Weil wir haben ständig Situationen, in denen Neigungen von unserem Herzen offenbar werden. Gerade auch in der Familie, wo man sehr, so viel beieinander ist, so, sich so einen so schärft und schleift und einfach die Familie kennt einen am besten oder die Freunde, die einem nahestehen. Und wenn wir auf unser Herz achten und unsere Herzen behüten, dann sehen wir diese Dinge und wir gehen sie an. Wir tolerieren sie nicht, sondern wir gehen sie an und bekennen es. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt, dass wir diese Dinge erstmal erkennen und dann auch bekennen. Wir sind nicht gleichgültig, was in unserem Herzen passiert. Und vielleicht einige Mittel, welche Mittel gibt Gott uns, um unsere Herzen zu behüten? Wir haben zu Beginn aus Jeremia gelesen, dass unser Herz trügerisch ist. Es betrügt uns, es täuscht uns etwas vor, wir können es nicht wirklich verstehen. Und der erste Punkt, das ist ziemlich klassisch, aber ich denke, das ist doch so wichtig und Walter hat uns das Gebet heute auch nochmal so wichtig gemacht. Bete, dass Gott dir zeigt, was in deinem Herzen ist, weil wir ja oft so getäuscht werden. In Psalm 139, in den Versen 23 bis 24 steht: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja? Zeig mir, was in meinem Herzen ist. Zeig du mir, was in meinem Herzen falsch läuft. Wir brauchen Gottes Hilfe, weil wir von unserem Herzen so betrogen werden. Und er kennt unser Herz. Also zeig du mir, was in meinem Herzen ist und leite mich daraus. Ja. Die erste Adresse, mit der wir über unser Herz sprechen sollten, ist immer Gott. Zweitens, begib dich täglich unter Gottes Wort. In Hebräer 4 wird Gottes Wort als Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens beschrieben. Gottes Wort soll unsere Gedanken korrigieren. Danach sollen wir uns ausrichten. Hör bloß nicht auf dein Herz. Hör bloß nicht auf dein Herz, weil das ist keine zuverlässige Quelle. Man sagt ja immer wieder, hör auf dein Herz. Wir können uns selbst Dinge einreden und die dann auch noch glauben, die völlig falsch sind. Und der Psalm 119, auch so wertvoll in Bezug auf Gottes Wort, da sagt der Psalmist David in Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, Gottes Wort in unseren Herzen bewahren, weil es unsere Gedanken korrigiert. Paul Washer hat mal dazu gesagt, wir müssen unserem Herzen das Wort predigen und unsere Herzen stoppen, dass es zu uns predigt. Ja? Das Wort Gottes soll zu unserem Herz predigen und wir sollen unsere Herzen stoppen, dass es zu uns predigt. Weil wie tötet der Satan die Gläubigen? Er lügt. Er ist ein Vater der Lüge. Und wir werden ständig mit Lügen, mit Falschaussagen konfrontiert. Das hat damals im Garten Eden angefangen, bei Adam und Eva. Da hat er ihnen schon Gottes Wort verdreht. Und da ist es wichtig, dass wir erfüllt sind mit Gottes Wort. So wie Jesus auch dem Satan widerstanden hat. Mit Gottes Wort. Er kannte Gottes Wort. Und er hat dem Satan immer damit widerstanden. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch prüfen, womit füllen wir unser Herz? Ja? Wenn ich 5 Minuten am Tag Bibel lese und dann 2 Stunden lang Nachrichten lese oder Dinge, wo ich weiß, das wird mein Herz komplett beunruhigen oder wird mich verführen oder ich schaue mir irgendetwas an, wo ich weiß, das hat keinen guten Einfluss auf mich, dann brauchen wir keine große Veränderung erwarten. Wenn ich 5 Minuten Bibel lese und stattdessen den ganzen Tag alles tue, um das zu verdrängen, was ich gelesen habe. Oder alles andere in mir lauter wird, weil ich einfach viel mehr Zeit damit verbringe oder es viel mehr füttere. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das Verlangen nach Gott nicht da ist. Also auch hier die Frage, womit füllst du dein Herz? Da haben wir eine Verantwortung. Ja, da können wir uns auch reflektieren. Wie sieht mein Alltag aus? Womit fülle ich meine Gedanken, mein Herz? Wonach richte ich meine Werte aus? Wonach richte ich meine Prinzipien aus? Drittens, nimm dir Zeit für Selbstreflexion. Komm zur Ruhe und denk über dein Herz nach. Reflektier den Tag, denk über Situationen nach, die du bedauerst. Vielleicht erkennst du in gewissen Situationen auch Muster in deinem Herzen. Und sicherlich hast du auch schon gewisse Bereiche, die dir immer wieder Probleme machen. Wo du immer wieder denkst, dass dir das Sorge bereitet. Dann geh diese Dinge an und sei ehrlich vor Gott und zu dir selbst. Sprüche 28, 13 sagt es so schön: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also, wie lange willst du noch deine Sünde verstecken oder dir selbst vielleicht noch etwas vormachen? Wenn Sünde da ist, bring sie zu Gott und bekenn sie. John Flavel, ich glaube, es ist das letzte Zitat von ihm, er sagte: Ein gut behütetes Herz ist wie das Auge. Gelangt ein winziges Staubkorn in das Auge, hört es nicht auf zu blinzeln und zu tränen, bis es dies herausgeweint hat. Ein schönes Bild und wir kennen es alle. Wenn etwas im Auge ist, dann ruht der ganze Körper nicht, bis es endlich draußen ist. Du nimmst die Prozesse in deinem Herzen bereits in frühen Stadien wahr, weil du sensibel dafür bist. Aber was wäre, wenn dein Herz sehr früh merken würde, dass da ein Staubkorn im Auge ist? Du merkst, da stimmt was nicht. Du kümmerst dich direkt darum, bevor es sich entzündet oder irgendwas Schlimmeres passiert. Wie frei wäre dein Herz, wenn wir so immer so schnell handeln würden und nicht erst mal ein paar Momente oder einige Zeit verfliegen lassen? Also sofort handeln, weil das unser Herz sensibel dafür machen. Und der letzte Punkt, kämpf nicht allein. Ich fand es heute schön, das Gebetsanliegen von Walter, die Mitarbeiter, die für alle in der Gemeinde, für diese ganze Mitarbeit, für das Gemeindeleben, für dieses Gemeinsame, wird mir in der letzten Zeit immer wichtiger, wie wichtig es ist, ein fester Bestandteil einer Gemeinde zu sein, wie wichtig es für dein geistliches Leben ist, Geschwister zu haben, die um dich herum sind, mit denen du regelmäßig Gemeinschaft hast, mit denen du regelmäßig betest und zusammenkommst. Und Jakobus 5, Vers 6 sagt es auch: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Ja, als Christ bist du kein Einzelkämpfer. Hab Gemeinschaft mit Gläubigen. Ihr macht das ja auch hier in der Bibelstunde. Ihr betet ja auch danach auch noch zusammen. Ihr tauscht euch aus. Und ihr habt auch noch sonstige Gebetszeiten. Sei bei diesen Dingen dabei. Pflege Gemeinschaft unter Gläubigen. Kämpf nicht allein. Wenn es etwas sehr Persönliches ist, vertraue dich einer Person an, der du vertraust. Wir erkennen auch manchmal Dinge selber nicht an uns. Aber andere um uns herum sehen Dinge vielleicht und können Haltungen oder Verhaltensmuster bei uns erkennen. Und natürlich kann das schmerzhaft sein, aber es ist heilsam für unser Herz. Es ist heilsam. Es erfordert viel Demut und unser Stolz kann da ein großes Hindernis sein, auf jeden Fall. Aber hierbei geht es um nichts Geringeres als dein Herz. Behüte dein Herz mehr als alles andere. Und wenn du jetzt vielleicht nochmal an alles denkst, was du aktuell versuchst zu managen. All die Dinge, die dich beschäftigen, all das, was du versuchst zu regeln, deine Aufgaben, deine Familie, deinen Dienst, vielleicht deine Vorsätze, Beziehungen, Arbeit, Zuhause, Schule, Zukunft, alles. Alles, was dich beschäftigt oder was dich vielleicht aktuell enttäuscht. Wenn du all das nimmst, all das, was wichtig ist in deinem Leben, wenn du daraus jetzt eine Prioritätenliste machen solltest, das Oberste sollte sein: Behüte dein Herz. Und das impliziert natürlich auch die Gemeinschaft mit Gott. Alles. Behüte dein Herz. Das soll an oberster Stelle sein. Weil wenn wir die Prioritäten verschieben, wenn wir vielleicht sagen, okay, wir setzen das alles auf eine gleiche Ebene, dann werden sich die Prioritäten, dann wird sich das verschieben und dann wirst du dein Herz vernachlässigen. Und dann werden all die anderen Dinge auch eine Last. Also habt als oberste Priorität dein Herz. Behüte dein Herz, deine Beziehung zu Gott. Das soll die oberste Priorität sein. Und danach kommt alles andere. Achte auf dein Herz. Vernachlässige es nicht mit Gottes Hilfe. Ja, Gott segne dich dabei. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke, dass du um unsere Herzen besorgt bist. Danke für das Opfer von deinem geliebten Sohn. dass wir ein neues Herz bekommen können. Herr, es gibt keine größere Freude, als wenn wir tiefe Gemeinschaft mit dir haben. Vater, bewahre uns bitte davor, dass wir Sünde in unserem Herzen dulden. Bitte mach uns sensibel dafür. Schenk uns bitte die notwendige Kraft, unsere Herzen zu behüten, damit wir eine direkte Gemeinschaft mit dir leben und brauchbar sind für dich, Vater. Darum bitte ich dich im Namen von deinem geliebten Sohn Jesus Christus. Amen.